Predigtext haben wir im Evangelium gehört. Und da war ein Satz, der lautete: Und er antwortete ihr kein Wort. Und er antwortete ihr kein Wort. Kennt ihr das? Ich schon. Und meine Kinder auch. Da wollen sie von ihrem Vater irgendwas wissen. Aber der sitzt am Computer, ist vertieft. Gerade bei der Urlaubsplanung, Karten studieren, bin ich weg. Da können die reden, was sie wollen, da bin ich weg. Oder heutzutage, ne, da sitzt man vor dem Handy, spielt irgendein Spiel, da ist man weg. Da kann ringsherum die Welt zusammenbrechen, kein Ton. Oder noch schlimmer, da habe ich mich mit meiner Frau gestritten. Und für sie ist die schlimmste Reaktion Schweigen. Sie kann bohren, sie kann fragen. Wenn ich zugemacht habe, habe ich zugemacht. Schweigen. Und das bringt sie dann schon zur Verzweiflung. Das sieht man dann an diesen komischen Dingern, die da aus den Augen rauskommen. Und er antwortete ihr kein Wort. Und wenn nun Gott schweigt, ja, was ist, wenn Gott schweigt? Ich denke, das ist das Schlimmste an dieser Geschichte, dass die Frau mit einem Riesenberg von Problemen kommt. Und Jesus schweigt. Ihre Tochter krank, von einem Geist übel geplagt, so haben wir es gehört. Heute würden wir vielleicht sagen, psychisch total gestört, reif für die Klapse. Und Jesus schweigt. Aber der Reihe nach, Jesus ist unterwegs. Aber diesmal nicht in Galiläa, sondern er ist im Ausland. Er macht einen Abstecher ins Mittelmeer, nach Phönizien. Phönizien, auf Griechisch Phönike übersetzt, Land des roten Purpurs. Das war kein Land, sondern das war so ein Küstenstreifen in der Nähe von Syrien. Eigentlich nur aneinandergereihte Stadtstaaten. Und im Text werden uns auch gleich zwei genannt, Sidon und Tyros. Es wird uns nicht gesagt, warum Jesus dort ist. Es steht nur die Bemerkung, dass sich Jesus zurückziehen wollte. Und wenn wir so im Bibeltext ein bisschen vor- und zurückblättern, da werden wir auch merken, warum. Zurückziehen vom Trubel der Massen, die ihn hinterher gleich wieder bestürmen. Zurückziehen von den Auseinandersetzungen mit den Pharisäern. Einfach zurückziehen. Heute wird man sagen, wir machen Urlaub am Strand. Einfach mal chillen, einfach mal ausruhen. Und da kommt so eine nervige Frau. Eine nervige Frau, die seine Hilfe braucht. Die wirklich seine Hilfe braucht. Und Jesus schweigt. Vielleicht versetzen wir uns einmal in diese Frau hinein. Tag ein, Tag aus hat sie ihre kranke Tochter aufgeladen. Wie gesagt, sie war nicht nur ein bisschen krank, nein, Sie war übel geplagt. Und wer kranke Kinder oder zu pflegende Eltern hat, der weiß, von was hier die Rede ist. Es steht auch nicht da, wie viele Ärzte oder Heiler sie aufgesucht hat. Aber was aus diesem dreimaligen Anflehen wird, zu lesen ist, dass die Mutter total verzweifelt ist. Und Jesus antwortet ihr kein Wort. Das muss doch den letzten Funken Hoffnung in ihr geraubt haben. Da ist jemand da, der kann helfen. Der hat einen vollen Terminkalender. Der will nicht mehr. Der hat das Telefon abgeschaltet. Oder wie hier, er schmeckt. Wir sind Christen. Wir wissen, dass wir Gott bitten dürfen. Aber wie ist es, wenn wir Gottes Hilfe brauchen und er schweigt? Wenn wir Konflikte in der Gemeinde haben, die wir nicht lösen können, und wir finden keine Antwort, weil Gott schweigt. Wenn es im privaten Bereich Zerwürfnisse gibt, Fragen, wir brauchen Gottes Hilfe und Gott schweigt. Oder auf politischer, wirtschaftlicher Ebene, wo wir sagen, da müsste Gott doch eingreifen, so wie wir es schon erlebt haben um die Wende rum. Aber Gott schweigt. Es spielt keine Rolle, ob es um Krankheit, Unfälle, Leid, Not oder Katastrophen geht. Es gibt Situationen, wo wir der Meinung sind, hier müsste doch Gott eingreifen. Hier müsste er doch etwas tun. Eigentlich kann nur er hier etwas bewirken. Oder ganz schnell kommt der Vorwurf dann, wie kann Gott sowas zulassen? Und ich gehe noch ein bisschen tiefer. In stille Kämmerlein, in die stille Zeit. Meine Gebete, da habe ich den Eindruck, sie gehen nicht mal bis zur Zimmerdecke. Die Bibel, sein Wort, die Lieder, der Gottesdienst, alles erfüllt mich nicht mehr mit Wärme in seiner Nähe. Kälte, Unsicherheit, Angst macht sich breit. Wie ist es, wenn Gott schweigt? Und Antworten kann uns eigentlich nur die Bibel geben. Menschen, die das erlebt haben, zum Beispiel David. Psalm 28, wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, so schweige doch nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Oder im Psalm 35, ohne Grund haben sie mir ein Netz gestellt, ohne Grund mir eine Grube gegraben. Sie vergelten mir Gutes mit Bösem, um mich in Herzeleid zu bringen. Herr, du hast es gesehen, schweige nicht. Herr, sei nicht ferne von mir. Wache auf, werde wach, mir Recht zu schaffen und meiner Sache zu führen, mein Gott und mein Herr. Und die Bibel ist eigentlich reich gefüllt mit Beispielen, wenn wir nur an hier denken, wo Gott erstmal schweigt. Warum? Wird uns selten gesagt. Und Pastor Wilhelm Busch, der hat auf die gleiche Frage, warum schweigt Gott, einmal geantwortet: Ich bin nicht Gottes Geheimsekretär. Er hat mir nicht seine Gründe diktiert. Ich möchte trotzdem versuchen, ein paar Antworten zu geben. Warum schweigt Gott? Weil es vielleicht schon zu spät ist. Und mir fällt da die Geschichte von Sodom und Gomorra ein. Wie der Abraham 10-mal mit Gott verhandelt hat. Und dann hat gesagt Gott, hier ist Schluss, zu spät. Warum schweigt Gott? Vielleicht, weil wir zu weit weg sind. Da fällt mir als Paradebeispiel der verlorene Sohn ein. Er war weit weg vom Vater. Er konnte nicht mit ihm reden. Und was passiert? Er sagt ab. Warum schweigt Gott? Weil vielleicht schon das letzte Wort geredet wurde. Geht uns ja selber so. Da möchte das Kind irgendetwas haben. Aber Vati gibt es nicht. Nee, gibt's nicht. Aber die anderen, die haben das doch auch. Nein, vergiss es einfach. Vati, nein, das ist mein letztes Wort. Gott hat schon so viel geredet. Ein ganzes Buch voll, die Bibel, ist voll mit seinen Worten. Oder wie es der Hebräerbrief ausdrückt, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er an diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Wir brauchen eigentlich nur nachschauen. Oder wie Martin Buber es sagt, zu erhorchen, was Gott redet. Warum schweigt Gott? Vielleicht, weil Gott uns manchmal etwas lehren will. Und da sind wir wieder am Anfang bei meiner Frau. Was tut sie, wenn ich schweige? Außer Tränen verlieren. Überlegen, und ich sage ganz bewusst, was wir falsch gemacht haben. Versuchen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Die Hände falten. Um Verzeihung bitten. Und einander wieder lieb haben. Und da sind wir eigentlich auch wieder mitten im Text. Jesus schweigt. Aber diese Frau lässt sich nicht einfach abwimmeln. Die Jünger dagegen, die engsten Vertrauten, die wissen müssten, wie Jesus reagiert, die reagieren ganz abrupt. Schick sie weg! Schick sie doch einfach weg! Wie Kinder, wenn sie um etwas Süßes bitten. Oder wenn es uns nervt, wenn wir am Fernsehen sitzen und kurz davor sind, dass das Entscheidende durchfällt. Und da kommt jemand rein, bap, oder die Frau kommt. Dann kommt so auch dieser abrupte Satz, lass mich doch jetzt in Ruhe. Schick sie einfach weg. Aber nichtsdestotrotz, wenn Gott schweigt, zweitens, trotzdem weiter bitten. Sie lässt sich nicht wegschicken. Sie lässt nicht locker. Ja, und es entwickelt sich sogar eines der interessantesten Streitgespräche des Neuen Testamentes. Und bei der Vorbereitung, da musste ich so an unseren ehemaligen Pfarrer Neumann denken. Bei der Verabschiedung hat jemand gesagt, Pfarrer Neumann, der Geld brauchte, Fördermittel. Wenn er bei der ersten Tür eine Ablehnung gekriegt hat, dann ist er, wenn es die Zähne gab, bis zur 10. gerannt. Und wenn er dort auch nicht so rein hat, hat er vorne wieder angefangen, so lange, bis er was gekriegt hat. So war die Frage. Sie hat keinen Namen, ich nenne sie mal Phöni. Phöni, weil sie aus Phönizien kam. Also Phöni erfährt nun persönlich von Jesus, dass er ihr nicht helfen will. Denn auf diesen miesen Vorschlag der Jünger, dass Jesus sie wegschicken soll, da setzt Jesus noch eins drauf. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und sie gehörte nun wirklich nicht zum Haus Israel. Sie war eine Kanaanäerin. Und sie verdankt eigentlich ihre Existenz des Landes Kanaan nur dem Ungehorsam des Volkes Israel bei der Landnahme. Heute würden wir sagen, sie war eine Ausländerin oder eine Andersgläubige. Die Bibel sagt, eine Heidin oder eine kananäische Frau. Die hat ja nichts zu suchen. Für die sind wir nicht da. So könnte man denken. Und was liegt näher, als wie auf die momentane Situation und die angespannte Lage der Flüchtlinge hinzuweisen? Und doch muss ich sagen, dass die Dramatik, die uns da an vielen Stellen einholt, den Rahmen dieser Predigt sprengen würde. Und doch sind viele Parallelen deutlich. Im Verhalten der Menschen, im Denken der Menschen, ja, im Denken Jesu selbst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Verhalten Jesu hat mich im ersten Augenblick geschockt. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich denke aber nicht, dass Jesus uns hier Ausländerhass vormacht. Sondern wir müssen uns in Jesu hineinversetzen. Er kam aus einem jüdischen Umfeld. Er hat eine jüdische Erziehung genossen. Und da machte der Kontakt mit Heiden unrein. Er hätte sich unrein gemacht. Und das als Rabbi. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass da eine Frau vor ihm steht. Und er ein Rabbi. Das ging im jüdischen Denken gleich gar nicht. Trotzdem ist diese Antwort ganz richtig. Weil diese Antwort zeigt, Jesus möchte sich in erster Linie auf seinen Auftrag konzentrieren. Auf den Auftrag an seinem Volk. Er möchte nicht Gottes Heilsplan ändern, sondern er möchte Gottes Zeitplan einhalten. Und da beginnt die Heidenmission nun mal erst nach dem Tod am Kreuz. Und trotzdem ändert das nichts an der Tatsache, dass wir vor Gericht sagen werden, Klage abgewiesen. Martin Luther hat in seiner Predigt über diesen Text gesagt, wenn wir einen solchen Stoß in unserem Herzen fühlen, so werden wir bald liegen und das Gebet fallen lassen. Aber unsere Phöni, sie gibt nicht auf. Hilf mir! So schreit sie den Jüngern hinterher. Sie haben sich schon umgedreht, sie sind schon weggegangen. Es muss schon peinlich gewesen sein für die Jünger, wenn da so ein kananäisches, geiferndes Weib hinter ihnen herschreit. Und dann kommen ein paar Bildworte. Und diese Bildworte, die sind an manchen Stellen sehr hart. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Wahrlich, das ist ein Brocken, ja. Nicht nur das, was sie sagt, sondern das, was Jesus meint. Ein Brocken, den er dieser Frau hinwirft. Denn wir bedenken, Jesus war auf nicht-jüdischem Gebiet. Und für einen Juden war das Schimpfwort für einen Heiden, du Hund. Und dieser Sprachgebrauch ist ja eigentlich noch heute erhalten. Ne? Sagen wir ja manchmal so lapidar, du bist der krumme Hund. Und für die Juden war für Heiden das Schimpfwort Hund. Weil ein Hund war ein Inbegriff von Unreinheit und Wildheit. Da dürfen wir aber nicht an unsere Schoßhunde denken, die wir hegen und pflegen in Deutschland. Das war damals noch etwas anderes. Indirekt gebraucht Jesus für diese Frau dieses Schimpfwort. Und er setzt noch eins drauf und sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Und Kinder, das sind die Kinder Israel. Das heißt nochmal deutlich, ich möchte nicht. Oder wie er es an anderer Stelle sagt, Perlen vor die Säue werfen. Aber Phöni, sie lässt sich von diesen niederschmetternden Antworten nicht beeindrucken. Ihr Glaube ist so groß, dass sie weiß, dieser Mann kann mir helfen. Und drittens, wenn Gott schweigt, trotzdem glauben, denn großer Glaube lohnt sich. Und ihre Antwort, die bezieht sie auf die römisch-hellenistische Esskultur. Da liegt man um den Tisch, entweder auf dem Boden oder auf Matratzen, der Tisch niedrig. Und es ist scheinbar damals genauso gewesen wie heute. Nämlich, wenn man grillt, da dauert es gar nicht lange. Kommt entweder das Kätzchen oder der Hund und schmauken um das Essen rundherum und warten nur auf den Augenblick, wo du einen Moment unaufmerksam bist. Und schon ist eine Wurst weniger da. Und ich kann mir vorstellen, das war damals nicht anders. Dieser leckere Geruch der Speisen, da tropft bei den Hunden der Zahn. Aber es ist doch anders gewesen dort. Die antike Welt, die antike Ökonomik, die kannte das nicht so, wie wir es kennen. Dass man die Hunde mit den guten Sachen füttert. Dass man im Supermarktregal Hundefutter vom Feinsten kaufen kann. In allen Qualitätsklassen. Hunde, die standen in der Versorgungskette ganz hinten. Die waren dazu da, die Abfälle zu beseitigen. Die kleinen Krümelchen, Fische, Fischgräben, Schalen, halt Abfälle. Aber nicht die guten Brocken. Und diese Wertstellung der Höhe, die nimmt Phöni als Bild für sich auf. Ja, Jesus, es mag sein, dass wir in euren Augen unreine Hunde sind. Ja, vielleicht sind wir in eurer Wertstellung an der Kette ganz unten. Aber, und dieses Aber, das möchte ich ganz dick unterstreichen. Aber ist mein Leben, Jesus, und die Gesundheit meiner Tochter gerade davon abhängig, dass heute an diesem Tag ein großes Stück vom Brot des Lebens uns als Heiden zuteil wird. Und eigentlich möchte ich über diesen Abschnitt schreiben, das, was Corrie ten Boom als Titel eines ihrer Bücher gegeben hat. Dennoch bleibe ich stets an dir. Dennoch schreie ich als heidnische Frau dir und deinen Jüngern nach. Dennoch lasse ich nichts unversucht, und wenn ich noch so sehr beleidigt werde, um deinen starken Arm zu bewegen. Jesus, du Sohn Davids, allen Lebensumständen zum Trotz. Dennoch, und dieses Dennoch, diese Hartnäckigkeit, dieses Glauben gegen alle Widerstände, das bewegt letztendlich Jesu Herz. Geh hin, sagt er. Nicht wie seine Jünger, geh weg, sondern geh hin. Dein Glaube ist groß. Und dann kommt ein Satz, der hat mich genauso schockiert. Dir geschehe, wie du willst. Das war nicht so ein, mach doch, was du willst, sondern dir geschehe, wie du willst. Bewunderung ihres Glaubens. Anders, wie wir es beten im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Anders auch, wie Jesus in Gethsemane betet, als der Kelch doch vielleicht an ihm vorübergehen sollte. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Vater. Warum? Weil er erkannt hat, dass ihr Wille, ihr größter Wunsch war die Gesundheit ihrer Tochter. Und davon konnte sie nichts abbringen. Darum, wenn Gott schweigt, hat das Gründe. Die können positiv oder negativ sein. Die können etwas lehren oder strafend sein. Aber wenn Gott schweigt, dürfen, ja sollen wir ihn weiter bitten. Auch wenn der eine oder andere wegschickt oder wir entmutigt werden. Am Beispiel von dieser Frau sehen wir, wenn Gott schweigt, trotzdem glauben. Denn tiefer, fester Glaube, er lohnt sich. Durch ihren Glauben hat Phöni sich und ihre Tochter mit hineingenommen in das Heilsgeschehen Gottes. Schließen möchte ich diese Predigt, so wie Martin Luther seine Predigt beendet hat. Unser lieber Herr Gott, helfe uns, dass wir auch dahin kommen und uns mit festem Glauben auf sein Wort und Zusagen von ganzem Herzen verlassen und durch Christum mit Hilfe des Heiligen Geistes ewig selig werden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.